Gott, der Grenzen zieht. Vor wenigen Wochen erinnerten wir uns in unserem Land an den Mauerbau, Grenzmauer in Berlin, 13. August 1961. Mehr als 100.000 Menschen versuchten zwischen 1961 und 1988 die innerdeutsche Grenze zu überwinden. Weit mehr als 600 Menschen hat dieser Versuch ihr Leben gekostet. Und allein an der Berliner Mauer wurden 140 Männer und Frauen von Grenzsoldaten erschossen. Grenzüberschreitung kann tödlich sein. Grenzüberschreitung kann auch neugierig machen. Für die Menschen, die aus dem Osten nach Deutschland flohen, war das ein starkes Motiv. Wissen, was hinter der Mauer, was hinter dieser Grenze sich ereignet, was da möglich ist, was sich ihnen erschließt und was ihnen verschlossen ist. Grenzüberschreitung macht neugierig. Zurzeit fahren wir mit einem Rover auf dem Mars spazieren. Ich finde das unheimlich spannend und ich lese das fast jeden Tag, was der kleine Bursche so neu entdeckt. Grenzüberschreitung macht neugierig. Die Entwicklung neuer Impfstoffe und neuer Verfahrenstechniken ist eine Grenzüberschreitung. Und was wären wir ohne dieses Können, ohne dieses Vermögen, etwas zu erforschen, zu entwickeln, was wir bisher noch nicht hatten? Grenzüberschreitung macht neugierig. Das gilt auch für die Entdeckung des anderen Geschlechts. Und vielleicht erinnert ihr euch an das Herzklopfen vergangener Zeit, vielleicht klopft es auch heute noch, wie spannend das ist, das andere Geschlecht kennenzulernen. Grenzziehung kann schließlich auch schützen. Globale Märkte vor Dumpinglöhnen, vor Abhörverbote und Datenschutz zur Bewahrung der Persönlichkeitsrechte. Auch dafür ist Grenzziehung wichtig. Grenzziehung kann auch schützen, etwa wenn wir uns in unserer Gemeinde darum bemühen und darauf achten, dass Minderjährige vor sexuellem Missbrauch und Übergriff geschützt sind und werden. Grenzüberschreitung kann tödlich sein. Grenzüberschreitung macht neugierig und Grenzziehung kann auch schützen. Im Predigttext, den wir eben erzählt bekamen, ist ebenfalls von einer Trennlinie die Rede. Schärfe ihnen ein, lesen wir da, schärfe ihnen ein, dass sie auf keinen Fall die Grenze überschreiten, um mich zu sehen. Was hat es mit diesem Text, mit dieser Aussage Gottes auf sich, wenn wir als Gemeinde andererseits die persönliche Gottesbeziehung ins Zentrum unserer Einladung zum Glauben an Jesus Christus rücken? In 2. Mose Kapitel 19 kommt Gott in einer Wolke herab. Und hier merken wir schon, nach herab und herüber, das ist im Umgang mit Gott und in der Sprache von ihm eine brauchbare Metapher, aber wahrscheinlich kein naturwissenschaftliches Phänomen. Gott kommt also in der Wolke vom Himmel her. Und wie sein Erscheinen in der Wolke verdeutlicht, ist Gott gegenwärtig und doch zugleich verborgen. Also wenn du mit dem Auto unterwegs bist in den nächsten Herbsttagen, mir ist das jetzt schon passiert, dann fährst du in den Nebel hinein, du bist mittendrin und doch ist dir verborgen, was vor dir liegt. Ganz nah und doch irgendwie fremd, getrennt. Die Schilderung drückt also das Unglaubliche der Gottesbegegnung durch Verwendung typischer Bildsprache aus. Neben den akustischen Eindrücken durch das Widderhorn, so wie es im jüdischen Kultus verwandt wurde, hat der Rauch des Schmelzofens in Vers 18 eine ganz bestimmte Bedeutung. Der Rauch des Schmelzofens erscheint im Alten Testament nur in diesem Bibeltext und an zwei weiteren Stellen. Und diese beiden weiteren Stellen lassen aufhorchen. Denn einmal ist es die Geschichte vom Untergang Sodom und Gomorras, 1. Mose 19. Und dann noch einmal im Bericht der 5 Plagen in Ägypten, 2. Mose 9. Und hier wie dort steht der Schmelzofen Gottes für das Kommen des Gerichtes. In unserem Text wird dasselbe Wort also verwandt, zum dritten und letzten Mal. Und es wird hier verwandt, um die Nähe Gottes auszudrücken. Und ist das reiner Zufall? Ich denke nicht, sondern ich verstehe es so. Bei aller beschriebenen Nähe Gottes wird am Abstand zwischen Gott und Mensch festgehalten. In aller Offenbarung bleibt doch eine Verborgenheit. In aller Nähe eine Grenze. In aller Erkenntnis ein Stückwerk. In diesem Sinn ist die Grenze zu verstehen, die einzuhalten dem Volk wiederholt befohlen wird. Und jedes Durchbrechen dieser Grenze vom Menschen her ist mit dem Tod bedroht. Denn jede unmittelbare Begegnung mit Jahwe ist für den Menschen tödlich. Die Bedeutung des Heiligen spielt im Alten und Neuen Testament eine wesentliche Rolle. Und vom Text aus betrachtet lohnt es sich, unser Verständnis von persönlicher Gottesbeziehung einmal von diesem Text her zu bedenken. Denn wo es darum hier geht, ist die Bedeutung des Heiligen und die Frage nach dem angemessenen Umgang mit dem Heiligen. Und das haben wir in unserem Sendschreiben ausgedrückt. Ihr sagt, ihr sucht mich in Gottesdienst und Stille. Ja, und ihr habt recht damit. In Jeremia, dem Propheten, Kapitel 29, da schreibt er an die Verbannten. Und da schreibt also an Menschen, die vom Heiligtum Gottes in Jerusalem getrennt sind. Und er schreibt ihnen von Gott her, sucht mich und ihr werdet finden. Ihr sucht uns, ihr sucht mich im Gottesdienst und Stille und ihr habt recht damit. Sucht mich und ihr werdet mich finden. Ein Wort an die von Gott Getrennten, an die, die hinzukommen wollen und doch nicht recht wissen, wie das noch geschehen kann. Und diesen Verbannten, die nicht mehr im Heiligtum sein können und nicht mehr in Jerusalem, sondern in Babylon weit weg im Staub sitzen, sagt der Prophet von Gott her, sucht mich, ihr werdet mich finden. Doch hebt die Nähe Gottes alles Trennende zwischen ihm und uns auf. Hebt die Nähe Gottes, die unsere Einladung in enger persönlicher Gemeinschaft mit Gott zu leben, hebt diese Einladung alles Trennende zwischen uns ihm auf? Also zunächst fällt einmal auf, dass die Begegnung Gottes beim Volk in unserer Geschichte in 2. Mose 19 überhaupt nicht Freude auslöst. Sondern wir haben das eben gehört, das löst Angst aus. Panik, Furcht und Schrecken. Nicht die große Begeisterung, wow, Gott, wow, klasse, lass uns mal hinlaufen. Nee. Schrecken, Angst, Furcht. Mose, mach du das mal. Wir bleiben noch lieber hier. Und genauso verhält es sich bei der Berufung des Propheten in Jesaja in Kapitel 6. Auch da begegnet Gott, spricht den Jesaja an und er sagt, Hilfe, ich vergehe, denn ich bin ein sündiger Mensch, jetzt muss ich sterben. Der Engel tritt zu ihm und sagt, hast schon recht, eigentlich müsstest du jetzt sterben, wenn Gott dich anspricht, aber das soll so nicht sein. Und noch einmal Maria im Neuen Testament, die Mutter Jesu, der Engel erscheint ihr und was sagt die Maria? Ey, dich kenne ich, super, schön, dass du da bist, lass uns Kaffee trinken. Nein, Maria erschrak in ihrem Herzen und Furcht ergriff sie. Und das ist etwas Typisches in der Bibel. Wenn Menschen Gott begegnen, sind sie zunächst erschrocken. Sie sind über das Unbegreifliche, was dort geschieht, aufgebracht, aufgewühlt, in Angst und Furcht versetzt. Und die von Gottes Heiligkeit ausgehende Bedrohung wird in unserem Predigttext also durch diesen Begriff des Schmelzofens hervorgehoben. Gott ruft sein Volk zu sich, aber er hält es zugleich auch auf Abstand. Kommt mir zu eurem Eigenschutz nicht zu nah, lautet seine Aufforderung. Und wir fragen, was soll das denn für uns bedeuten? Mose ist in den ersten Mosebüchern, die ersten 5 Mosebücher, der Mittler zwischen dem Volk und Gott. Also wir könnten sagen, ohne Mose geht da gar nichts. Mose ist der Mittler zwischen dem Volk und Gott. Und bei keinem anderen Priester und Propheten geht es so elementar um diesen besonderen Dienst, wie ihn Mose auszurichten hat. Nach 2. Mose 33, Vers 11, spricht Mose mit Gott Auge in Auge. Vollkommene Nähe, Unmittelbarkeit fast. Aber nur wenige Verse weiter, ganze 9 Verse weiter, lesen wir in Vers 20 und 23 etwas ganz anderes. Da sagt Gott dem Mose, du darfst mein Angesicht nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Aber was denn nun in dieser Geschichte? Auge in Auge? Und wenig später, niemand darf mich sehen, wer das sieht, der stirbt. Auch im Neuen Testament ist es so, dass Jesus die Rolle des Mittlers hat. Und auch hier findet sich etwas Vergleichbares in den biblischen Berichten. In Johannes 20, Vers 17 erkennt Maria Magdalena den Auferstandenen und in ihrer Freude will sie ihn berühren, das ist ja ihr Herr und Meister. Und Jesus weist sie scharf und brüsk zurück. Rühr mich nicht an. Und wiederum im selben Kapitel, wenige Verse weiter, Vers 25, sagt Thomas, niemals werde ich glauben, es sei denn, ich lege meine Hände in seine Wundmale. Und Jesus sagt ihm und fordert ihn auf, leg deine Hände in meine Seite. Und freuen darf sich, wer nicht sieht und doch glaubt. Also auch hier ein Höchstmaß an Nähe, aber keine Unmittelbarkeit, keine Verschmelzung. Der Abstand wird gewahrt, auch zwischen Jesus und dir und zwischen Jesus und mir. Und ihr Lieben, manchmal ist unser Umgang mit Jesus und Gott von einer die Grenze zwischen ihm und uns aufheben wollenden Art geprägt. Und das betrifft vor allem unsere Gottesvorstellungen, also das Bild, das wir von Gott haben, in dem wir sagen, so ist er und so ist er und so verhält er sich und nicht anders und ich habe das so erlebt und anders kann es nicht sein. Und das andere in unserer Sprache. Auch sie ist eine Form der Grenzüberschreitung. In Abwehr der Vereinnahmung Gottes lehrt uns darum, Jesus zu beten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viele Worte machen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ihr aber sollt so beten. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Und dann folgen noch einige wenige Zeilen. In unserem Sendschreiben, meinst du, dich anstrengen zu müssen, um empfangen zu können? Meinst du, mit vielen Worten zu Gott vordringen zu müssen oder zu können? Ihm den ganzen Text deines Lebens darlegen, bis der das im Himmel dann hört? Oder dich auf den Boden zu werfen, irgendwelche Übungen zu machen. Das hat's in der Kirchengeschichte alles und immer wieder gegeben. Und es ist immer dieser gleiche Versuch der Grenzüberschreitung vom Menschen her zu Gott zu nahen, der sich dagegen verwahrt. Jesus auch, wie beim Propheten im Alten Testament, sagt die gleichen Worte. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Aber deiner Anstrengung bedarf es nicht, sondern es bedarf einer ehrlichen, einer ausgesprochenen Haltung. Eine Haltung, die begreift, Gott ist Gott und ich bin Mensch. Und ich bin Sünder. Und Gott ist heilig. Und wenn etwas zwischen uns geschieht, dann von ihm her. Gott, heißt es in einem alten Kirchenlied, lässt sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Kaum mehr, dass wir solche Liedzeilen singen. Meinst du, dich anstrengen zu müssen, um empfangen zu können? Jesus sagt, sucht und ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch aufgetan. Aber deiner Anstrengung bedarf es nicht, sondern einer ehrlichen, ausgesprochenen Haltung. Und die wird sich ausdrücken in deinem Hoffen, im Zweifeln, im Fragen, in Danken und Loben. Ein Beispiel. So richtig die Hervorhebung der Kind-Vater-Beziehung im Gottesverhältnis ist, so fragwürdig ist doch die gewünschte Intimität zwischen Gott und Mensch, zwischen Vater und Kind. Im Bild gesprochen unseres Textes, Gott nimmt uns durchaus nicht auf seinen Schoß. Wir würden das nämlich nicht überleben. Sondern es geht darum, dass er sich mir und dir mitteilt, dass er mich, dass er dich, sein Wort verstehen lässt, dass er von dir und mir fordert oder mich tröstet, dass er dich, mich zurechtweist oder ermutigt, dass er ermahnt und lobt. Darum geht es, das Hören auf ihn. Und immer wieder überwindet Christus die bestehende Grenze zwischen mir und ihm, zwischen dir und ihm. Und wir können und wir müssen sie nicht von uns aus durchbrechen, denn Christus hat diese Grenze längst aus dem Weg geräumt. Da bedarf es nicht nur unserer Anstrengung, da bedarf es keines Opfers mehr. Wer der kultischer Art, indem wir irgendwelche Opfer bringen, unser Abendmahl ist keine Opferdarbringung, sondern eine Danksagungsfeier. Es bedarf aber auch nicht eines Opfers besonderer Hingabe, besonderen Fleißes, besonderer Mitarbeit oder dergleichen mehr. Zugehörigkeit zu Christus entsteht nicht durch deine Anstrengung, nicht durch dein Tun, nicht durch deine Heiligkeit. Alle Grenzüberschreitung in der Gottesbeziehung geschieht vom Himmel her. Glaube, ihr Lieben, wird anstrengend, wenn du alles verstehen verlangst, was zwischen Himmel und Erde geschieht. Das macht dich kirre. Glaube wird auch anstrengend, wenn du mit der persönlichen Gottesbeziehung bestimmte Empfindungen und Gefühlsregungen anstrebst. Denn hier wie dort geschieht es, dass du dich als Initiator deiner Gottesbegegnung missverstehst. Tatsächlich jedoch als Manipulator deiner selbst dich verhältst. Gottes Offenbarung, sagte ich, geht immer von Jesus aus. Gott erfahren wir durch seine Selbstoffenbarung. Wie in unserer Geschichte Mose der Mittler zwischen Gott und seinem Volk ist, so ist Christus der Mittler, dass wir uns dem Vater nahen können. Wo Christus durch den Heiligen Geist diesen Dienst an uns tut, geschieht das immer geschenkweise. Das ist immer unplanbar. Das ist Jesu freie Zuwendung an dich. Und auch der Heilige Geist lässt sich nicht befehlen. Um den können wir bitten. Und die Bibel sagt schon, er weht, wo er will. Wir packen Gott in keine Zwangsjacke. Und deswegen ist gut, über unsere Gottesbeziehung und was wir verstehen unter persönlicher Gottesbeziehung und Nähe von seinem Wort her einmal nachzudenken. Schließlich ist an diesem Bibeltext aus 2. Mose 19 wichtig, dass nicht Gott die Worte des Volkes entgegennimmt, sondern sein Wort dem Menschen als Anruf begegnet. Und zwar als der Anruf, sich zu heiligen, also bereit zu machen für die Begegnung mit dem Heiligen. Gehorsam ermöglicht Gottes Begegnung. Nicht umfassendes Begreifen und nicht seelisches Gestimmtsein. Noch einmal das Wort Jesu. Sucht mich, so werdet ihr mich finden. Wir finden dieses Wort noch einmal, und zwar beim Propheten Amos, Kapitel 5, Vers 4. Sucht mich und ihr werdet mich finden. Und dort ist es bezogen auf die Glaubenspraxis, auf die Taten der Liebe und nicht auf die Selbsterfahrung. Da waren Menschen, die taten alles Mögliche, um Gott zu begegnen, und die warfen eine Menge in die Waagschale. Die machten richtig Programm um Bromborium. Und Amos sagt, das zählt bei Gott überhaupt nichts. Der mag das überhaupt nicht mehr hören, was ihr da krakeelt. Was Gott will, ist, dass er seinen Willen tut, dass er Liebe übt. Dass ihr da seid, würden wir sagen, wo Jesus bei den Menschen war. Den Unterschied mag vielleicht ein Liedzitat verdeutlichen. Lasst die Worte, die ich sag, und die Gedanken, die ich hab, dein Herz berühren, mein Gott. Nichts dagegen, dass wir dieses Lied singen, aber doch, indem wir auch noch ein Und dahinter setzen. Typisch und uns vertraut ist dieser Gedanke, dass sich der Mensch mit seinen Bedürfnissen, dass du, dass ich, dass wir uns mit unseren Bedürfnissen an Gott wenden. Unsere Worte sollen Gott nahe treten. Und dann kommt es eben dazu, dass wir viele Worte machen, weil wir glauben, viele Worte, viel Erhörung. Bei der Gotteserscheinung am Sinai, das neben dem Auszug aus Ägypten und die Überschreitung des Jordans wie kein anderes Geschehen die Geburtsstunde des alttestamentlichen Gottesvolkes ist, da ist es Gottes Wort, das der Mensch zu hören hat. Und deswegen die etwas komplizierte Geschichte. Wir haben das eben schon wahrgenommen. Mose geht hoch auf den Berg, kommt runter, sagt dem Volk was. Das Volk sagt, alles in Ordnung. Mose geht wieder hoch auf den Berg, kommt wieder runter. Das Volk sagt, haben wir verstanden. Mose geht nochmal hoch und kommt nochmal runter. Und man fragt sich, was soll denn das? Aber ich glaube, es ist uns jetzt verständlich, was dieser Bericht, was diese Geschichte uns zu sagen hat. Darum geht es, dass wir das Wort Gottes hören und dass wir verstehen, dass wir von ihm her leben. Dass unsere Gottesbegegnung und Erfahrung daran gebunden ist. Die Geschichte aus Kapitel 19 geht ja weiter. In Kapitel 20 kommt es dann zu diesem Bundesschluss, nämlich in der Offenbarung der 10 Gebote. Dies Wort ist zu hören und dies Wort gilt auch uns. Aber noch etwas anderes, ihr Lieben, ist für uns heute Morgen zu hören. Und dabei geht es auch um den Bundesschluss, aber um den Bundesschluss des Neuen Testamentes. Auch für uns geht es darum, auf Gott zu hören, auf das, was er sagt. Persönliche Gottesbeziehung ist Folge dieses Wortes, das Gott sagt. Und dies ist das Wort von der Versöhnung, das Jesus Christus ausgesprochen hat über deinem Leben, über meinem Leben und das unserer Gemeinde. Das Wort der Versöhnung, das Christus am Kreuz ausgesprochen hat über alle Menschen. Und Jesus lädt dich dazu ein, nicht als Verdienst für Schuldlosigkeit, besonderen Eifer, Mitarbeit oder fromme Bemühungen, sondern so lautet diese Botschaft. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und er rechnet sie dir nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er uns verkünden. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Dies Wort ist das entscheidende Wort, das es zu hören gilt. Und ich lade dich ein, Christus lädt dich ein, das Mahl zu feiern, indem du dir genau dies zusagen lässt, es liegt nicht an mir, am Eigenwollen und Vollbringen, sondern an diesem Herrn, den wir bekennen, an dem wir glauben, zu dem wir beten. Das ist der neue Bund, in den du und ich, in den wir gemeinsam gerufen sind, begründet allein in den Wunden Jesu. Symbole in Brot und Wein, die wir von ihm her empfangen. Und wenn das dein Glaube ist, und wenn du dich über diese Botschaft freuen kannst, dass Jesus Christus dein Erlöser ist, dass er der ist, der dich in Gemeinschaft mit dem Vater bringt, dass es dazu eigene Kopfsterndes nicht mehr bedarf, wenn dich diese Botschaft heute Morgen erfreut, dann bist du herzlich eingeladen, Brot und Kelch zu nehmen. Und wenn das dein Glaube nicht ist, dann lass einfach Brot und Kelch an dir vorübergehen. Damit respektierst du das, was uns als Christen ganz wertvoll ist, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, der uns es erlaubt, in Gemeinschaft mit ihm zu treten. Und es wäre dann dein Ausdruck, diese Grenze zu respektieren für den, für dich, der du solchen Glauben nicht hast. Danke dafür. Amen.